Alles klar. Ich fange mal mit einer ganz einfachen Frage an heute Morgen, die aber zum Thema passt. Wo sind wir eigentlich zu Hause? Wo seid ihr zu Hause?
Wolfgang, Entschuldigung.
Ja.
Schwiegermama, die versteht immer gar nichts. Hast du ein Mikro an?
Ja, Mikro ist an. Hört ihr mich?
Kommen wir wieder davon.
Nein.
Könnt ihr mich so verstehen?
Vielleicht
auch, da geht es nicht, sonst halt es hier. Also die Frage, wo sind wir zu Hause? Woran machen wir also fest, wo wir hingehören? An der Heimatadresse im Navi zum Beispiel. Oder ist es ein Stück Land, das uns bindet? Sind es Menschen, zu denen wir gerne gehören? Oder ist es eine Art Lebensgefühl, bei dem wir uns, sobald es sich einstellt, irgendwie heimisch fühlen? Ich denke, es ist vieles von dem. Wenn ich in mein Navi auf Zielauswahl gehe, neulich geht das bei uns, dann steht da unter Heimatadresse im Moment die Kästnerstraße 13 in Bernsdorf. Aber das war nicht immer so. Ich bin in meinem Leben, soweit ich mich erinnern kann, bisher 6-mal mit Sackpack umgezogen. Und damit bin ich noch relativ weit unten auf der Skala. Andere haben das viel öfter gemacht. Darum meine erste Frage an euch heute Morgen. Wer ist auch schon 6-mal oder mehrmals umgezogen? Wisst ihr das so?
1, 2, 3, 4.
Oh ja, nochmal. Machen wir weiter, 7-mal.
Ganz oft.
Ganz oft, mal weiter mit. Also gut, ich höre mal auf. 8-mal, 9-mal. Ich denke mal, ich habe mal mit Torben gesprochen, glaube ich, über Sina. Hatten die es gesagt? 14-mal oder so? Also jedenfalls relativ oft. Unis gewechselt, Häuser gewechselt, Innenstadt und so weiter und so fort. Bei mir waren es 6-mal. Aber hängt mein Zuhause wirklich an meiner Adresse? Oder geht dieser Begriff noch tiefer? Ich lese dazu gleich einen Bibeltext vor, den ich für heute zu diesem Thema ausgewählt habe. Er steht im Alten Testament. Es ist ein Text des Propheten Jeremia. Und er lebte zu einer Zeit, ungefähr 2600 Jahre vor uns heute, bei dem Israel schon geteilt war. Es gab zwei Staaten, den Nordstaat und den Südstaat, das war dann Juda. Und dieser Südstaat, da lag auch Jerusalem drin, der hatte gerade einen Krieg verloren. Und ein Großteil des Volkes wurde sozusagen weggeführt, man könnte auch sagen, wurde verschleppt. Sie zogen also unfreiwillig um. Und sie landeten dann in Babel, einer Stadt auf dem Gebiet des heutigen Irak. Also auch schon eine ganze Strecke von Jerusalem bis in den Irak, circa 70 Kilometer nördlich von Bagdad, da lag Babel damals. Heute gibt es die Stadt bloß noch, ein paar ausgegrabene Ruinen sind da zu sehen. Die Forscher nehmen an, dass Babel oder Babylon, so hieß es damals, die größte Stadt der Welt war zu der Zeit, mit ungefähr 200.000 Einwohnern, die also im Altertum alle auch versorgt werden mussten. Das war gar nicht so einfach. Dahin schickte man auch Israeliten. Aber der Prophet Jeremia, der gleich den Text schreibt, der blieb mit wenigen Leuten zunächst zurück in Jerusalem und der schreibt jetzt diesen Brief an die Weggeführten. Ich lese da mal ein paar Verse vor aus dem Kapitel 29 des Jeremia-Buches. Da steht: Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und das ganze Volk, das Nebukadnezar, der König von Babel, von Jerusalem nach Babel weggeführt hat. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt für eure Söhne auch Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass auch sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Und dann suchet der Stadt Bestes, wenn ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es doch auch euch gut. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Mit diesen Worten spricht Gott sein Volk in der Fremde an und sagt ihm zu, dass er die Sache im Prinzip schon auch in seiner Hand hat. Wenn wir jetzt einmal zu uns gucken, manchmal haben wir uns ja auch weggeführt. Vor, vielleicht nicht entführt, aber doch weggeführt. Irgendwie falsch statt, wo wir gerade sind. Das passiert bei mir immer wieder, jetzt nicht mehr so oft, aber früher war das so, immer wieder auf Weihnachtsmärkten für irgendwelchen Glühweinbuden. Ich mag Glühwein nicht, ich mag die Musik nicht, die da ist, ich mag auch die Stimmung nicht. Das ist für andere vielleicht genau richtig, aber ich entwickle dann immer instinktiv Fluchtgedanken. Und wenn ich dort aber gefangen gehalten werde, weil ich mit einer Truppe da bin, von der Arbeit geht das manchmal so, dann bin ich für den Rest des Abends die absolute Spaßbremse. Da bin ich fremd, das nicht bin ich, das kann ich gar nicht. Und die verschleppten Israeliten werden sich vielleicht ähnlich geführt haben, nur schlimmer. Sie mussten nämlich Jerusalem mit seinem großartigen Tempel eintauschen gegen Babylon, einer durch und durch heidnischen Stadt, da kommen wir gleich noch zu. Und natürlich fragten die sich, warum hat Gott denn das zugelassen? Was sollen wir hier? Und die Antwort auf diese Frage gibt der Prophet Jeremia in diesem Text und ich möchte das einmal ganz gerne mit drei Punkten übersetzen. Erstens, als Kinder Gottes sind wir nicht an einen Ort gebunden, sondern immer an einen Willen. Nämlich an Gottes Willen. Es steht ja mehrmals im Text, wer hinter der Wegführung der Menschen stand. Es war Gott selbst. Er schreibt hier in Vers 4, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israel, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Das hätten sie sich selbst nicht ausgesucht. Aber als Gottes Volk standen sie mehr als alle anderen Völker unter der Hand Gottes und dieser Hand konnten sie sich nicht entziehen. Wenn man die Texte vorher so ein bisschen liest, dann werden da auch Gründe genannt für die Wegführung. Zusammenfassend könnte man sagen, die Gottlosigkeit der Führungsschicht in Juda war die Ursache für die Niederlage. Damit handelt es sich eben auch um ein Gericht Gottes, um eine Strafe. Aber es fällt mir auf, dass in diesem Text Gottes und das Volk davon nichts mehr gesagt wird. Er klingt ganz anders, nicht nach Strafe, er klingt nach einer Chance. Nach einem Aufbruch, fast schon nach einem Abenteuer, baut Häuser, nehmt euch Frauen und lebt dort euer Leben. Wir als Kinder Gottes sind nicht an einen Ort gebunden, sondern an Gottes Willen. Das kann auch eine Befreiung sein. Ich muss nicht da bleiben, wo ich bin, sondern es darf weitergehen mit mir. Ein Umzug muss keine Strafe sein, die ich geduldig ertragen kann, sondern er ist auch ein Aufbruch in eine neue Zeit. Ich möchte diese Verse einmal noch lesen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, dahin ich euch geführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Vielleicht haben wir den Ort, an dem wir gerade leben, auch nicht selbstbestimmt. Wenn ich ehrlich bin, ist Barnsdorf nicht unbedingt die erste Wahl gewesen, als Evi und ich damals wieder nach Norden ziehen wollten. Aber im Rückblick sehe ich, es war Gottes Wahl. Und zwar nicht bloß für Evi und mich, sondern ich denke auch für die meisten von euch, für die meisten von uns. Wir leben hier nicht zufällig am selben Ort, sondern weil es Gott gefallen hat. Es ist nicht eine Strafe, es ist eine Chance. Und es steht hier, suchet der Stadt Bestes, den ich euch geführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, dann geht es auch euch gut. Das ist ein Auftrag, den wir, denke ich, auch eins zu eins auf uns übertragen können, damit es uns gut geht. Und was war das jetzt für eine Stadt damals? Babylon. Zutiefst okkult, dekadent, aber auch sehr gebildet und auch sehr eingebildet. Und sie hatten eben nichts weniger gemacht, als den Tempel Gottes in Jerusalem zerstört. Sie hatten den Tempel Gottes dem Erdboden gleich gemacht. Das war die Babylon. Und dann sagt Gott, suchet dieser Stadt Bestes. Und Jesus treibt das später noch auf die absolute Spitze mit den Worten, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das ist schon Wahnsinn. Aber es ist Gott, denke ich, absolut ernst damit. Und es zeigt auch an, wie Gott selbst drauf ist. Er hängt nicht an Orten und Gebäuden, er hängt nicht an schönen alten Kirchen oder was weiß ich, er hängt immer an ihren Bewohnern. Und denen will er eine neue Chance geben hier. Sie hatten ihn in Jerusalem fast vergessen. Und nun wird der Glaube plötzlich wieder wichtig. Sie mussten umziehen, aber dieser Umzug bringt sie wieder näher heran an Gott. Geht uns das auch so? Sie verlieren alle ihre sicheren Häuser, aber sie gewinnen ihr Zuhause bei Gott. Und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Zweitens, zu Hause sind wir nicht dort, wo wir geboren sind, sondern wo wir wiedergeboren wurden. Wo war das eigentlich? Wo kamen wir zum Glauben? Oder wo kamen wir wieder zum Glauben? Wo hat sich Gott uns offenbart? Wo hat er sich mir gezeigt? Vielleicht in einer Kirche, in einem Gottesdienst, in Diepholz, Osnabrück, Hermannsburg oder Barnsdorf. Ich glaube, das sind alles wichtige Orte, aber ich glaube, sie sind hier überhaupt nicht gemeint. Wer zum Glauben kommt, wie und wo auch immer, der ist wiedergeboren, neugeboren an einen ganz anderen Ort. Wir sind wiedergeboren in das Reich Gottes. Und das kann überall passieren. Wer ein Kind Gottes wird, der erlebt sozusagen einen Adresswechsel. Der hat kürzlich eine andere Heimatadresse, allerdings eine, die man eben doch nicht im Navi findet. Als Kinder Gottes ist unser Zuhause in Gottes neuer Welt. Und diese neue Welt ist in Barnsdorf, sie ist in Eidelstedt und sie war damals eben auch in Babel zu finden. Letztlich sind wir überall da zu Hause, wo Gott ist. Wo er mitgeht, wohin er uns sendet. Denn wir haben unsere Heimat am Ende eben doch bei ihm. Und ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich empfinde das auch so. Ein Gottesdienst, ein Gebetsraum, vielleicht sogar ein Kloster, kann überall sein. Aber zu Hause fühle ich mich immer dann, wenn ich dort auch Jesus entdecke. Und derselbe Ort kann für mich völlig bedeutungslos werden, wenn ich ihn nicht dort finde. Und Jeremia sagt den Israeliten hierzu, ich, euer Gott, bin auch hier und darum sollt ihr nicht im Standby-Modus verharren, sondern ihr dürft wieder hochfahren. Ihr dürft loslegen. Ihr dürft losleben. Und das liegt letztlich an dieser neuen Heimatadresse Reich Gottes. Oder wer es doch im Navi versuchen will, der gibt einfach mal ein, Himmel Nummer 7. Siebter Himmel. Der ist nämlich gar nicht da oben, der ist hier unten. Also, wir sind in Gottes Gegenwart zu Hause und wir haben als seine Kinder ein Bleiberecht bei ihm. Damit sind wir frei von irgendwelchen Orten. Wir sind letztlich frei von toten Verpflichtungen, von generationsübergreifenden Zwängen. So als müssten wir einen Stammbaum erhalten oder einen Grund und Boden verteidigen. So als müssten wir traditionellen Seilschaften dienen oder ererbte Feindschaften pflegen. Was ist das für eine Last, die man immer wieder in Familien sieht? Das alles müssen wir als Gotteskinder nicht mehr. Davon sind wir frei. Davon macht auch dieser Text die Israeliten frei. Trauert nicht dem Alten hinterher, sondern handelt im Neuen, lebt im Neuen. Wir dürfen der Stadt Bestes suchen, in der wir leben, an dem Ort, an dem wir leben. Und das ist mein dritter Gedanke, der letzte. Bei Gott gilt nicht länger Feind oder Freund, sondern nur noch Segen und gesegnet sein. Bei Gott gilt nicht länger Feind oder Freund, sondern Segen und gesegnet sein. Ich hatte das eben schon gesagt. Es fällt mir an diesem Text auf, dass die Worte Feindschaft oder Strafe, Feind und Vergeltung gar nicht vorkommen. Es wird nur festgestellt, dass die Verschleppung der Menschen von Jerusalem nach Babel von Gott so gewollt war und dass er auch in diesem schweren Weg das Volk Israel segnen will. Der letzte Vers, den ich eben vorgelesen habe, geht nämlich so. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das Volk Israel hat diese Verheißung damals so verstanden, dass sie einmal wieder zurück nach Jerusalem kommen werden. Und tatsächlich war es 70 Jahre später auch soweit. Die ersten konnten tatsächlich wieder zurückkehren und sogar den Grundstein legen für einen neuen Tempel. Jerusalem war für sie sozusagen der Ort Gottes, das Reich Gottes. Aber ich denke, wir dürfen diese alttestamentliche Verheißung noch viel weiter fassen. Ja, stimmt. Gott will auch unsere Gefangenschaft einmal wenden. Er will uns beistehen, wenn wir uns mal wieder fehl am Platz fühlen. Er will uns als seine Gemeinde immer wieder zusammenführen. dass wir uns stärken, uns gegenseitig ermutigen, dass wir Kinder bekommen, Kinder im Glauben und dass wir uns erzählen, was wir mit ihm erlebt haben. Aber das ist eben noch nicht alles. Unsere Hoffnung ist eben nicht das alte Jerusalem, denn das wird es so nie wieder geben. Das ist vorbei. Unsere Hoffnung reicht weiter. Sie ist Gottes neue Welt. Eine Welt, die schon hier mit uns beginnt und die auch einmal bei Gott selbst weitergeht. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da wird sie nämlich ganz ähnlich beschrieben, wie Jesaja, wie Jeremia hier die Israeliten anspricht. Dort steht nämlich in der Offenbarung, und Gott selbst wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist unsere wahre Heimat, das ist unser Ziel. Es kann sein, dass wir noch einige Male umziehen müssen, aber bei all dem verlieren wir doch unsere Heimat nicht, denn wir sind und wir bleiben Kinder Gottes. Und damit sind wir jetzt schon Bürger seiner neuen Welt. Und wenn wir in diesem Land einmal angekommen sind, dann werden wir unsere Adresse mit Sicherheit nicht mehr ändern müssen. Amen.